Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Heute gibt es den zweiten Teil von Sandra von Sabinskis Geburtsgeschichte. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich dir noch ein bisschen was zum Somatic and Emotional Birth Debrief erzählen. Das ist mein Einzelcoaching-Angebot für Frauen, die eine belastende oder traumatische Geburtserfahrung hatten. Und Trauma ist ja immer ein sehr großes Wort. Meiner Ansicht nach ist Trauma nicht das Ereignis, was uns passiert ist, sondern die Dinge, die wir in dem Moment nicht tun konnten, die Dinge, die wir nicht sagen konnten und auch die Community, die Unterstützung, die wir nicht hatten. Und ich setze in meinen Sessions mit meinen Klientinnen da an, was der Körper nicht ausführen konnte, die Bewegungen, aber auch was wir nicht sagen konnten. Ja, Geburt ist ja ein wirklich sehr physisches Ereignis, aber auch ein sehr emotionales und mentales Ereignis. Und wir schauen einfach, was der Körper zu sagen hat, welche Bewegungen vielleicht nicht ausgeführt werden konnten oder durften und auch welche Dinge nicht gesagt werden konnten oder durften in dem Moment. Und indem wir das dann in der Sitzung tun, in einem geschlossenen, sicheren Rahmen, kann sich der Zyklus, der Kreis vollenden und dabei entsteht ganz oft einfach Heilung und die Möglichkeit, mit dem Erfahrenen, mit dem Erlebten abzuschließen. Ich biete meine Sitzungen in Wien in Person an, aber auch gerne online und mehr Informationen dazu gibt's dann im Link in den Shownotes. Und jetzt erstmal viel Freude mit Sandras Geburtsgeschichte. Hallo Sandra, herzlich willkommen zum zweiten Teil deiner Geburtsgeschichte. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo Tia, wir hatten ja echt viel zu erzählen oder haben noch viel zu erzählen.
Ja, du hast auch echt eine lange, intensive Geschichte. Bevor wir weitermachen mit der Geburt von Lukas, beim letzten Mal habe ich ganz vergessen, dich zu fragen, was du eigentlich über deine eigene Geburt weißt.
Das ist interessant, dass du das fragst, weil ich habe es dann nämlich auch meine Mama gefragt, so im Vorfeld, als ich schwanger war, wie das eigentlich war. Ich wusste, dass ich mit Kaiserschnitt zur Welt gekommen bin, aber sonst hatte mich das nicht so interessiert. Und das ist eigentlich relativ herzzerbrechend für dich, wie ich zur Welt gekommen bin. Aber das war normal damals, also 1976. War es so, dass man meiner Mama mich weggenommen hat. Ich bin in so ein Babyzimmer gekommen, weißt du, da waren halt, ich kenne das auch noch von, als ich Kind war und wir dann meine Tante besucht haben, kann ich mich erinnern, dass da ein Zimmer war mit lauter kleinen Glaskastbetten, wo die Babys dann da drin lagen, alle zusammen. Und meine Mama hat mich nicht bekommen, also die hatte einen Kaiserschnitt. Sie haben sie nicht beim, sie wollte super gerne stellen, sie hat keine Stundenunterstützung bekommen, sie wollte mich super gerne haben, wurde ihr verweigert. Das finde ich so krass, wenn du dir das vorstellst, ja, dass man einer Mutter verweigert, ihr Kind nach der Geburt zu sehen. Das ist wirklich furchtbar. Und ich glaube, ich bin sogar erst nach 3 Tagen oder so zu ihr gekommen. Ich meine, es war auch so, dass sie, ja, ich glaube echt, nach drei Tagen, dann müsste ich nochmal fragen. Also es hat wirklich gedauert, bis ich dann wieder bei meiner Mama war. Und auch dann nur zum Füttern. Nicht irgendwie, um da zu schlafen und zu kuscheln, sondern nur zum Füttern. Und dann wurde ich wieder weggenommen. Und meine Mama war damals, ich glaube, auch erst 21. Und da ist man ja noch gar nicht so in der Lage, dagegen anzugehen. Und es hat ja, glaube ich, auch ganz doll das Herz gebrochen. Das Stillen hat dann auch nicht funktioniert. Sie musste dann mit der Flasche füttern. Und es war damals wohl auch Trend, dass man den Frauen teilweise im Kreißsaal noch eine Spritze gegeben hat, dass das Stillen unterdrückt wird. Wusstest du das? Krass,
davon,
oder?
Das habe ich so auch noch nicht gehört, aber überraschend tut's mich nicht.
Ja, also Ende der 70er, ich weiß nicht, ob es Anfang der 80er noch war, war es wohl tatsächlich so. Und das finde ich so, so, so krass. Meine Mama hat immer gesagt, ja, Sandra, du warst immer so ein friedlicher Schläfer. Du hast so viel geschlafen, wir haben dich gar nicht gemerkt. Und ich glaube, das war aber deshalb, weil ich aufgegeben hatte.
Ja.
Weil ich kann mir nur vorstellen, dass ich einfach ganz, also, ach, das, Das bricht mir so das Herz, wenn ich mir vorstelle, mein kleiner Sohn, der ja auch in der Neonatologie war, aber wir waren halt die ganze Zeit da. Ich bin ja sogar eingezogen dann ins Krankenhaus, damit er nicht alleine sein muss. Und wenn ich mir vorstelle, die Babys da lagen einfach da so rum und es hat sich keiner gekümmert und man hat sie vielleicht dann auch mich dann wahrscheinlich einfach schreien lassen. Und deshalb habe ich einfach auch schon als Neugeborenes dann halt komplett durchgeschlafen, ne?
Ja.
Sehen.
Wow, ja.
Ja, ich frage mich auch, ob das, also mit Sicherheit haben noch ganz viele andere Dinge in meinem Leben dazu auch noch einen Beitrag geleistet, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich immer auf mich alleine gestellt bin. Das hat mit Sicherheit zum großen Teil liegt das noch an anderen Erlebnissen, die ich so hatte, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal ein Baustein dazu war.
Ja, das habe ich öfter auch schon von Menschen gehört in der inneren Kindsarbeit, die ähnliche Erfahrungen nach der Geburt hatten. Einfach, ja, das ist einfach schon krass, auch wie diese sehr frühkindlichen Erfahrungen uns wirklich dann ein ganzes Leben lang prägen können.
Ja, ich habe noch ganz viel anderer Scheiß erlebt. Also ist noch mit ganz viel mit dazugekommen. Aber das würde echt den Podcast sprengen, wenn ich davon jetzt auch
Dazu
noch erzählen
machen
würde.
wir separat vielleicht irgendwann mal noch eine Folge.
Ja, das ist auch ein anderes Thema.
Ja, so, um jetzt zu der Geburt von Lukas zurückzukommen. Wir haben beim letzten Mal da aufgehört, wo deine wundervolle Hebamme Krishinda, heißt sie, glaube ich.
Krishinda, ja.
Genau.
Krishinda, bei dir hat so einen tollen Namen. Krishinda Power Duffs. Hört sich an wie so, kennst du noch diese My Little Ponies?
Ja.
Die hatten auch so einen Magic-Namen und ich finde, sie hat auch so einen Magic-Namen. Krishinda Power Duffs.
Ja, die hat dir im richtigen Moment die PDA empfohlen und dann wurde
Im
dir die
Vorfeld
PDA.
schon. Sie hat
Genau.
gesagt, sag mal, du hast jetzt so eine schlimme Zeit hinter dir, du hast System ist einfach völlig überlastet. Und ich habe ja am Tag der Geburt hatte ich ja auch noch einen kompletten Zusammenbruch gehabt, weil die mir wieder einen Katheter falsch gelegt hatten, also den vierten Katheter, weil sie auch nicht mehr wussten, wo sie die hinlegen sollten, weil alles schon zerstochen war und die Venen dicht waren. Und dann haben sie es falsch gelegt und es waren so höllische Schmerzen, dass ich komplett zusammengebrochen bin. Also ich bin froh, dass ich dann da auch gehört habe, genau darauf gehört habe. Aber sie hatte schon im Vorfeld gesagt, unbedingt PDA. Das ist ganz wichtig. Wir machen das so friedlich wie möglich, schmerzfrei wie möglich. Und ich hoffe, ich kann dann bei dir sein. Oh, Gott sei Dank konnte sie bei mir sein. Das weiß man ja vorher nie, ne? Weil sie macht doch ganz viele Hausgeburten.
Ja, und als die PDA dann gelegt war, wie ging es dir?
Waren wir da schon?
Ja, wir haben
Ich muss nämlich
aufgehört, wo
dazu
die
sagen, ich habe
PDA
ganz
gelegt
wenig
wurde.
geschlafen. Wir sind in einer großen Schreiphase. Ich habe mir gerade echt, das sieht man gar nicht, aber ich habe mir gerade echt die Oberlider einmal weggetaped, damit die nicht immer so ein Auge hängen, weil mich das noch müder macht. Also, deshalb muss ich dich fragen, wo wir genau waren. Genau, also wenn wir schon da waren, dann da war ich von mir, das ist jetzt, hört sich voll arrogant an, aber ich war von mir selber beeindruckt, dass ich unter diesen unfassbaren Wehenschmerzen, das ist ja unglaublich, was das für Schmerzen sind, dass man da trotzdem schafft, und nicht nur ich, sondern halt so viele Frauen, so ruhig zu bleiben, dass die PDA überhaupt gesetzt werden kann. Also was wir da für eine mentale Kraft auch haben, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ab da wurde es ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also der Arzt war super gut, die PDA war fantastisch gesetzt. Ich habe dann wirklich keine Schmerzen mehr gespürt. Ich habe die Wehen gespürt, ne? Also das ist aber normal, glaube ich, ne? Man spürt die Wehen weiterhin, ne? Also ich habe die Wehen gespürt, ich habe dann auch einen Druck gespürt, aber die Schmerzen waren nicht mehr da. Ich war dann im Raum alleine, Krishna war halt mit da, mein Mann war da. Der Raum wurde abgedunkelt, er war jetzt nicht besonders schön, ne? Also ich hatte ja so ein schönes Krankenhaus in Moers. Und einen so tollen Arzt, und da war alles ganz kuschelig und mit riesengroßen Partnerbett, dass man zusammenliegen konnte und Badewanne und weiß ich nicht was und ganz, 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 ganz viel, ja, einfach mit ganz viel Liebe eingerichtet. Und das war einfach ein spannendes, kaltes Krankenhaus. Aber sie haben sich zumindest bemüht, das Licht war gedämpft, es war eher so ein warmes, orangenes Licht und dann haben wir einfach gewartet. Christina hat immer auf den Wehenschreiber geschaut. Und wir haben ein bisschen gelacht und gescherzt und geredet und es war einfach super, super entspannt. Und dann habe ich gemerkt, oh, irgendwie ist da jetzt ein unglaublicher Druck so auf den, auf, der Vagina und habe dann gesagt, Christina, ich habe so einen richtigen Druck auf der Vagina. Und sie guckt auf den Wehenschreiber und meinte, ja, es ist jetzt auch Zeit. Ich hole die mal. Die kommen ja irgendwie nicht von alleine. Weil das Krankenhaus hat das zwar beobachtet, aber die haben immer gedacht, nö, ist noch nicht so weit. Und Christina mit ihrer Erfahrung hatte einfach gesehen, nee, jetzt Geburt fängt jetzt an. Die muss jetzt kommen. Und dann kam auch erst eine männliche Hebamme, witzigerweise, um zu checken, wie weit ich dann geöffnet war. Und dann meinte, ja, gucken wir mal. Und dann meinte, oh ja, sind 10 Zentimeter. Ich hole dann mal alle. Und genau in dem Moment ist die Ärztin dann auch gekommen. Auch eine ganz tolle Ärztin, Johanna Paravi. Wir sind immer noch in Kontakt, weil es einfach so ein schönes Erlebnis war. Und die hat unheimlich gut mit Christina und mir zusammengearbeitet, weil das ganze Team hat eigentlich nur Spanisch gesprochen. Aber dadurch, dass ich die beiden dann hatte, ne, die haben miteinander kommuniziert, die haben im Team halt eben mit dem Team kommuniziert, weil es eine Neonatalgeburt ist ja nicht so wie eine normale Geburt, sondern du hast einfach schon ein, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, 10, 15 Leute im Raum. Und trotzdem hat sich das halt total intim angefühlt. Weil irgendwie die haben sich im Hintergrund gehalten, es war total ruhig, alles wurde super gut irgendwie, weil alle haben miteinander, es war so harmonisch, es war wie, hat sich wie so ein Puzzleteil zusammengefügt. Und dann, als die Ärztin kam rein und dann ging es auch quasi sofort los und beide haben mich dann unterstützt. Und haben gesagt, wann ich pressen soll. Und Thea, es war tatsächlich so, ich habe nur 4-mal gepresst und dann war Lukas schon draußen. Also der
beneidenswert.
Eigentliche Prozess war nur 10 Minuten vielleicht. Ja. Wahnsinn, das ging so schnell. Beim letzten Mal, also ich musste ja dann liegen wegen der PDA, ich konnte mich ja nicht bewegen. Beim letzten Mal haben sie dann die Beine dann so hochgedrückt und dann flutsch war er draußen. Und hat auch direkt geschrien, brauchte keine Beatmung, auch als Frühchen, das ist super. Und er war so gut in Form, dass er mir direkt auf die Brust gelegt werden konnte. Und sie haben auch gewartet, das hatte ich in meinem Geburtsplan drin stehen gehabt, dass ich gerne, falls es möglich ist medizinisch, dass ich das gewartet wird, bis die Nabelschnur weiß ist. Und das haben sie auch gemacht. Und dann
Weißt
hatte
du,
ich
wie
die
lange das
kleinen.
ungefähr gedauert hat, bis die Nabelschnur auspulsiert war?
Nein.
Ein paar
Ich
Minuten.
mag auch gar nicht zu schätzen. Weißt du das, wie lange das dauert? Das ist
Also es dauert immer einige Minuten und es kann, glaube ich, schneller gehen oder ein bisschen länger dauern, aber.
Ja, sie war auf jeden Fall weiß, als es dann durchtrennt wurde. Und Arno durfte auch die Nabelschnur durchtrennen. War ganz nervös dabei. Und war erstaunt, auch wie dick das war, die Nabelschnur. Und dann hatte ich den Kleinen, wie gesagt, auf der Brust. Und dann wurde er aber leider mitgenommen. Also dann wurde er erst, nein, ich hatte ihn auf der Brust. Dann wurde er erst untersucht. Und dann wurde er mir nochmal zurückgegeben, weil er diesen ACPA-Test alles mit 10 bestanden hatte und super fit war. Und dann wurde er in Plastik eingewickelt. Aber und damit er halt warm ist, weil er war ja erst 1, also 1580 Gramm schwer. Deshalb ging es ja auch so schnell, weißt du, der ist rausgeflutscht. Ich habe auch keine Geburtsverletzungen oder sonst was. Ehrlich gesagt ist meine Vulva schöner als vorher. Ich hätte ja gedacht, dass sie danach aussieht, als ob da ein Trecker durchgefahren wäre. Aber ich finde sie so hübsch, können wir aber gleich drüber sprechen. Und der kleine Wurm lag dann auf mir und erstmal gab es einen kleinen Schockmoment, weil das Köpfchen ganz doll verformt war. Da musst du dir vorstellen, da sind die Knochen ja noch so weich. Und die letzte Woche hatte er kaum Fruchtwasser und er lag mit dem Kopf nach unten. Und dann halt eben noch die Geburt. Das heißt, die Ohren saßen irgendwo hier oben auf der Stirn. Und er hatte so ein, wie so eine Mischung aus Alien und ägyptischen Pharao sah er aus.
Und
Wir haben noch
Conehead.
ganz schnell eine Mütze aufgezogen. Wir uns nicht so erschrecken, weil wir haben erst gesagt, oh Gott, ist das normal? Und sie meinen, ja, machen Sie sich keine Sorgen. Haben dann aber doch natürlich auch direkt einen Brainscan gemacht, also einen Gehirnscan gemacht, aber es ist alles in Ordnung. Und ist alles in Ordnung gewesen und es ist auch weiterhin alles in Ordnung. Und dann wurde der Kleine weggefahren. Ja, da musste er in die Neonatologie und Arno ist mit ihm mitgegangen. Und dann war ich alleine mit Crescendo. Und dann, und das ist leider Spanien, haben die mich dann vergessen. Das war der nicht so schöne Teil an der Geburt. Ich lag ungelogen, ich glaube, 2 oder 3 Stunden in diesem Raum, bis ich endlich hoch konnte ins Zimmer. Und dann in dem Zimmer ist die Klimaanlage durchgedreht und die hat sich auf 15 Grad runtergekühlt, weshalb ich nachts aufgewacht mit dem krassen Blutverlust. Ja, und ich bin mit einem, konnte nicht zu Lukas an in der Nacht, sondern ich bin dann ins Zimmer gekommen. Und dann habe ich kurz geschlafen und bin dann aber mit totalen Schüttelfrost und konnte mich nicht mehr bewegen und konnte nur Arno rufen, der auch im Zimmer war. Der hat dann sofort den Schwestern Bescheid gesagt und es war halt einfach so wahnsinnig runtergekühlt, dass ich komplett unterkühlt war.
Oh Gott,
Und
und
ich
das
glaube,
nach
ich
einer
habe so,
Geburt, wo man ja sowieso eigentlich eher
ja.
warm gehalten werden soll. Kurze Frage noch nach der Geburt, als Lukas dann weggebracht worden ist, wann ist dann die Plazenta hinterhergekommen? Und
Ach
du hast
so,
gerade einen
genau, die
Blutverlust
Plazenta wurde auch noch
angesprochen.
geboren. Also die Plazenta wurde auch, das war auch noch mal die Plazenta, gut, dass du das sagst. Natürlich habe ich auch die Plazenta noch mal geboren. Und das war ein ganz sanfter Vorgang. Das hat die Johanna einfach so toll gemacht. Ich weiß nicht, ich habe es, ja, es ist ja mit der PDA ist es ja kein unangenehmes Empfinden, sondern das ist so ein bisschen Ruckeln und dann flutsch, kommt das halt eben auch nochmal raus. Und weil alles so ruhig und so schön war und sie hatten ja auch schon Angst, ich glaube, ich hatte Lukas so lange auf der Brust, sogar bis die Plazenta komplett geboren war. Und danach ist er erst weggekommen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, und du hattest gerade den Blutverlust angesprochen. Wie viel Blut hattest du denn verloren? Weißt
Das
du das
weiß ich nicht.
ungefähr?
Das weiß ich nicht.
Okay, aber also hast du Eisen oder Blutinfusionen danach bekommen oder?
Ich wollte Eisentabletten nehmen, aber weil es eine Language Barrier gab, hat mir das keiner gesagt. Und sonst habe ich keine Eisentabletten bekommen. Erst
Ja.
3 Tage später.
Ja, okay. Aber weil du
Und
das
dann habe ich
gerade
überlebt.
angesprochen hast mit dem Vergessen werden, ich glaube, das ist nicht einzigartig für die spanischen Krankenhäuser. Das habe ich auch schon aus Deutschland und Österreich öfter gehört, dass Frauen
Ja.
irgendwie nach der Geburt einfach vergessen werden. Dann ist der Fokus, also gerade auch bei Geburten, wo vielleicht das Kind irgendwie dann in die NICU muss oder wo Mutter und Kind getrennt werden, dass dann der ganze Fokus auf dem Kind ist und die Frauen irgendwo im besten Fall noch in einem Zimmer, manchmal aber auch auf einem Gang oder sonst wo einfach vergessen werden.
Auf dem Gang im Ernst?
Habe ich auch schon gehört. Frau nach der Geburt im Rollstuhl einfach auf dem Gang stehen gelassen, ohne weitere Informationen. Also
Ja, das ist
das
heftig.
passiert leider anscheinend auf der ganzen Welt.
Okay.
Okay, und du hast dann
Ich war zumindest nicht alleine. Christina ist bei mir geblieben, bis man mich tatsächlich geholt hat.
ja, schön. Du bist in der Nacht aufgewacht mit großem Schüttelfrost.
Ja.
Wie ging es dir dann in den folgenden, ja, Tagen und dann auch Wochen? Weil ich vermute, du hast angefangen abzupumpen, um Lukas füttern zu können. Und ja, wie war Lukas Zustand und wie ging es für euch weiter in der Neonatologie?
Er war dann in der Neonatologie und er war sehr stabil, Gott sei Dank. Aber es ist natürlich hart, weißt du, ich bin dann, habe auch nur 2 Stunden geschlafen und bin dann zu ihm und wir haben uns dann abgewechselt, um ihn zu halten. Wir durften ihn schon an Tag 1 die ganze Zeit auf der Brust haben. Also wir haben das Känguruen gemacht. Und ich glaube, an Tag 1 hatten wir ihn 12 Stunden auf uns. Und ich finde, und wir haben damit weitergemacht, ja. Das waren, glaube ich, die am meisten Känguru. Man hat uns ständig irgendwie mit dem Kind irgendwie auf der Brust gesehen. Und ich glaube, das hat sich jetzt ausgezahlt, weil man merkt nicht, dass er so ein, also er hat keine Verlustangst oder so, sondern ist so ein ganz happy, also wenn er nicht gerade im Sprung ist wie jetzt, ist er eigentlich ein sehr glückliches Baby, das alle Menschen anlächelt und morgens lächelt er auch als erstes. Und ich glaube, das war ganz, 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 ganz wichtig. Und ich habe auch noch einige Artikel dazu gelesen, wie wichtig das Känguruen eigentlich ist. Ne? Es ist ja auch in Kolumbien tatsächlich erfunden worden, weil sie da festgestellt, weil sie keine Inkubatoren hatten und aus der Not den Frauen die Babys umgebunden haben, die Babys sich tatsächlich besser entwickelt hatten als in den Inkubatoren. Und das haben wir auch gemacht. Und Lukas hatte an Tag 1 hatte er für einige Stunden Beatmung und dann war es so, dann haben die so eine Art Nikolausmütze auf und dieses winzig kleine Wesen mit seinem riesigen deformierten Schädel hatte dann diese Nikolausmütze auf und dann dieses CPAP-Atemgerät und dann halt die Magensonde dann da durch den Mund, weil hier war ja das Nasengerät und dann halt die Katheter. Diese winzigen Äderchen, ja, dass es dafür Katheter gibt und dann diese 3 Infusionslösungen mit Vitaminen und so weiter. Dann haben sie ihn auch noch am Fuß punktiert, um Blut zu bekommen, weil das Blut dann halt auch getestet wird, die arme Maus. Und es war aber tatsächlich so, dass Lukas so stark war, dass schon nach wenigen Stunden dieses Beatmungsgerät weggelassen werden konnte. Und schon nach 6 oder 7 Tagen ist er zum Inkubator rausgekommen und ins Wärmebett, weil ihm das zu heiß war im Inkubator. Und dann sind wir schon von der Intensiv-Neonatalstation auf die normale Neonatalstation gekommen. Und man muss sagen, das Krankenhaus, in dem wir waren, ist eines der besten in Europa. Jeder hat ein einzelnes Zimmer, also du musst dir kein Zimmer teilen. Wir hatten eine Osteopathin, die das erste Bad mit ihm gemacht hat und als Entspannungsbad, ja, da wurde er gepuckt und dann ganz sanft in dieses warme Wasser gelegt und da ist er dann so ein bisschen herumgeschwommen. Physiotherapie gab es jede Woche. Ich habe ganz viel Unterstützung zum Stillen bekommen. Ich habe, wie du schon gesagt hast, ich musste ständig abpumpen. Und das war am Anfang super schwierig. Also Stillen war am Anfang mein Endgegner. Weil mein Körper war ja auch noch gar nicht so darauf vorbereitet, ja. Und ich weiß noch, wie ich da am ersten am Tag eins saß oder in den ersten Tagen generell immer noch diesen riesen Schwangerschaftsbauch und dann habe ich 5 Milliliter Kolostrum aus diesem Brust rausgepresst und das, ich musste mal daran denken, Mäuse melken, zu diesem Begriff. So hat sich das angefühlt. Ich so eine kleine Maus und dann würde ich auspressen. Und ich war schweißgebadet. Für diese 5 Milliliter habe ich eine Stunde gebraucht oder länger. Und da war ich stolz wie Oskar, wenn ich 5 Milliliter Kolostrum rausbekommen habe. Ich wollte aber nicht aufgeben. Dann habe ich einfach weiter gepumpt. Dann habe ich mir nochmal Unterstützung auch von der Caroline Kreuschmann, die auch in meiner Ausbildung unterrichtet. Die ist
Die ja auch
Gynäkologin,
schon
die
ihre
auch.
Geburtsgeschichten im Podcast erzählt hat, werde ich nochmal
Hat sie mir
verlinken.
gesagt, ja,
Ja.
die Stillberaterin und Gynäkologin und macht ja noch ganz viele andere Sachen. Ich 5000 Ausbildungen, ich glaube, Physiotherapeutin ist sie auch noch und
Ja, die ist
TCM
auch so
und
eine
ich weiß
Frau, wo
auch
ich immer nicht weiß, wie sie das überhaupt macht mit ihren
ja,
fünf
mit fünf
Kindern.
Kindern. Wie?
Ein
Naja.
Unicorn.
Genau. Und die hatte mich da auch nochmal so lieb unterstützt. Und weil ich war auch kurz davor, mal zwischendurch nochmal zu sagen, ich kann nicht mehr, das funktioniert nicht. Na, weil das Gute war, dass Lukas halt direkt nur mit Muttermilch gefüttert worden ist. Also entweder von Muttermilch spenden oder von mir. Das heißt, das Ziel war am Anfang halt einfach so viel, am Anfang gab es halt eben Milch von der Bank, von der Milchbank. Das war wirklich so, morgens kam dann immer so ein Wägelchen und hat dann die Milch gebracht. Und du musstest halt abpumpen und dann immer selber draufschreiben, wann abgepumpt, um wie viel Uhr und dann halt eben abgeben. Und dann wurde das halt eben dann für die Magensonden verarbeitet. Und das habe ich gemacht und das war wirklich, wirklich schwierig. Und ja, ganz ehrlich, ich würde sagen, es mit dem Stillen funktioniert jetzt erst seit ein paar Wochen richtig gut. Ich finde es auch so krass, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich war ja einfach auch 8 Wochen in der Neugeborenenphase. Weißt du, wir haben ihn mit Woche 36 zu Hause bekommen, da wäre er eigentlich 4 Wochen noch in meinem Bauch bekommen. Und dann, weißt du, diese 4 Wochen nochmal on top zu dem Zusätzen, zu dem, was man sonst eigentlich als Neugeborenenphase hat. Plus die 4, 5 Wochen in der Neonatologie. Das war einfach so eine seelisch auch herausfordernde Zeit. Und nachdem ich ja so viel Zeit im Dunkeln auch verbracht hatte und mich nicht bewegen durfte, zusammen mit der Angst, der großen finanziellen Belastung, die jetzt mein Mann gestemmt hat, es war wirklich keine einfache Zeit. Also ich kann auch nicht mehr gut in dunklen Räumen jetzt sein, weil die Neonatologie ist logischerweise auch dunkel. Und eines meiner Highlights war, als wir nach Woche 4 in ein Zimmer mit, oder drei, ja, 4 war es, glaube ich, durften wir in ein Zimmer mit Licht ziehen. Da gab es ein kleines Fenster. Da habe ich mich so gefreut.
Das kann ich mir
Ich saß immer, ich weiß
vorstellen.
noch, beim Abpumpen saß ich dann irgendwie auf der Pritsche, wo ich dann geschlafen habe, weil bin ja auch in das Zimmer dann eingezogen. Da gab es so eine kleine Gummipritsche, die konntest du aufklappen. Und weil Lukas nachts immer so geweint hat und ich wollte einfach nicht, dass er weint. Ich wollte, dass er weiß, dass wir da sind. Und dann dachte ich, gut, das sind jetzt vielleicht 2 oder 3 Wochen, wo es richtig scheiße ist, weil du musst in diesem Krankenhaus leben. Aber du ziehst das jetzt durch und das wird sich ein Leben lang für das Kind dann einfach weiter auszahlen. Und also ich habe dann auch gar keine Pause gehabt, keine Ruhe, aber es war einfach, ich glaube, es war wichtig.
Ja, du hast dich ja in der Zeit dann auch mit deinem Mann abgewechselt, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast immer, also er hat.
Der ja nicht mehr. Am Anfang ja. Also am Anfang hatten wir es so gemacht, dass ich die Tage gemacht hatte und er halt die Nacht. Und dann war es aber so, dass Lukas nachts so geschrien hatte und mein Mann ihn nicht beruhigen konnte und auch die Schwester ihn nicht beruhigen konnte. Und er wollte einfach an die Brust. Also er hat dann schon getrunken. Er hat schon an Tag 3 hat er schon getrunken. So 3, 4 Schlücke und dann so total müde und war fertig. Aber er konnte einfach nicht beruhigt werden. Und das war für mich dann das Zeichen, dass ich einfach dann da sein muss. Das war mir dann wichtig.
Ja.
Das heißt, wir haben uns die ersten 3 Wochen abgewechselt und die letzten 2 Wochen war ich einfach 24/7 die ganze Zeit da.
Im Krankenhaus, wow.
Im Krankenhaus, ohne Pause, ohne eigene Toilette. Man lernt Hygienetücher zu lieben, weil die Leute, weiß ich nicht, ob die Toilettenrille nicht sehen können. Keine Ahnung. Gemeinschaftsduschen. Immerhin gab es das da. Ja, es gab so einen Aufenthaltsraum für die Neonatologie-Eltern, den Koala-Raum, und da gab es dann Duschen und da konntest du dann, hattest du ein Fach für Essen und so, und immerhin gab es das.
Ja.
War auch nicht die Einzige, die da geschlafen hat.
Ja.
Ein paar
Wie
da
lange
geschlafen.
insgesamt war Lukas im Krankenhaus?
5 Wochen.
5 Wochen.
Warte mal, 5 oder 6 Wochen. Also, nee, 5 Wochen. Am 4.12. ist er geboren und am 8.1. sind wir entlassen worden.
Wie war das, ihn dann mit nach Hause in Anführungszeichen zu nehmen? Weil ihr habt ja immer noch in eurem Übergangsapartment in Barcelona gelebt zu der
Ja,
Zeit.
in das dunkle Apartment. Also erst einmal ist mein Hund ja dann auch noch gestorben. Das war wirklich so schlimm. Der musste die ersten 3 Wochen zur Hundesitterin, weil ich einfach überhaupt gar keine Zeit hatte, mich um ihn zu kümmern. Das war ein ganz alter Hunde-Opi. Und dann an dem Tag, wo er zurückkommen sollte, ist er in meinen Armen gestorben. Das war wirklich nicht schön. Macht mir immer noch zu schaffen, der kleine Elmo, dass ich nicht mal mit ihm einen Tag in der Sonne sitzen konnte.
Es tut mir
Ja,
sehr leid.
also ich war seelisch, also ich war einfach so, ich habe funktioniert, aber ich war innen drin, war ich so kaputt, weißt du, so kaputt, weil einfach so viel Scheiße passiert ist. Und es war schön, ihn mit nach Hause zu nehmen und gleichzeitig beängstigend. Meine Eltern waren noch da, die sind gekommen zur Unterstützung und sind noch 2 Tage da geblieben. Das hat mir so ein bisschen Sicherheit gegeben. Meine Mama hat sich auch ganz lieb um uns gekümmert und hatte gekocht in der ganzen Zeit, dass ich ja was zu essen hatte und so weiter. Und dann war es natürlich so, dass wir die Abläufe schon kannten, und da war es dann gut, dass ich auch im Krankenhaus übernachtet hatte und das Krankenhaus hat uns ja dann sozusagen schon ausgebildet, wie wir mit dem Baby umgehen. Wir waren also relativ sicher mit ihm. Und es war aber dann trotzdem noch sehr anstrengend, weil so ein 36 Wochen altes Baby natürlich zum Beispiel alle 2 Stunden trinkt und dann trinkt es halt eben auch 2 Stunden lang. Also die ersten Nächte, Tage. Und dann war es ja auch wieder so dunkel, diese Wohnung war so dunkel und hatte nur ein kleines Fenster, durch das kaum Tageslicht reinkam. Und ich habe da immer nur in diesem Kabuff da gesessen und hatte ihn gestillt und habe Netflix geschaut, aber es hatte nichts von dem schönen Wochenbett, was man so sich vorgestellt hat. Frage ist dann auch, Wochenbett immer schön ist, es wird wahrscheinlich auch romantisiert, aber wo man zu Hause ist in seiner Umgebung und man fühlt sich wohl und man wird versorgt. Nee, also versorgt ja, weil Arno sich darum gekümmert hat, dass jemand für uns mit Essen versorgt und für uns kocht und einkauft und so weiter, weil wir haben ja keinerlei Unterstützung bekommen, ne? Wir sind ja beide selbstständig. Elterngeld hatte ich gar keine Zeit, das zu beantragen. Es mussten 2 Wohnungen bezahlt werden. Also er musste einfach arbeiten und konnte sich eigentlich gar nicht kümmern, oder kaum kümmern. Und deshalb war ich auch von Anfang an dann mehr oder weniger alleine für den Kleinen halt eben verantwortlich und habe auch so gut wie nie Pause. Eigentlich. Also meine Stunde.
Ja, das ist auch ein Thema, wozu ich dich noch befragen wollte, nämlich das ganze Finanzielle. Da hast du auf Instagram auch immer mal wieder was geteilt. Du bist selbstständig, du hast jahrelang, ich glaube, in Deutschland eine private Zusatzversicherung bezahlt, die dann nicht gegriffen hat, wenn ich das richtig in
Nee, ich bin
Erinnerung
privat
habe.
versichert in Deutschland. Ich bin privat versichert und ich weiß es noch nicht. Also die haben die Rechnung jetzt bekommen von dem Krankenhaus und sagen halt, sie prüfen das nach den deutschen Sätzen. Das ist auch so festgelegt. Es macht mich nur so wütend, weil ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich durfte ja nicht transportiert werden, weißt du? Und jetzt sitze ich da und im schlimmsten Falle sagen die, nö, wir bezahlen jetzt nur die Hälfte und weiß ich nicht was. Und dann weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich
Magst
hoffe,
du
dass
darüber
die
reden, wie groß dieses
LKH
Krankenhaus?
ein bisschen Druck aufbaut hier
Ja,
auf den Landesrat.
magst du darüber reden, wie groß diese Krankenhausrechnung ist? Weil es ist ja bestimmt enormisch hoch.
Das sind 96.800 noch was, glaube ich. Also über 96.000 Euro.
Euro.
Also
Wow.
so viel kosten 5 Wochen Neonatologie.
Ja.
Und das kann ich natürlich nicht bezahlen. Niemals. Also es sind auch, das ist ja zusätzlich zu den Kosten, die uns generell noch entstanden sind und für die keiner aufgekommen ist. Mit dem Blasensprung hatte ich, und das war super, eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung zusätzlich zu meiner Krankenversicherung beim ADAC abgeschlossen. Und da mache ich 3 Kreuze, weil die haben Office in Barcelona, das ist super unkompliziert. Die haben sich um alles gekümmert, um alles, wirklich. Also das waren tatsächlich meine Engel. Und umso krasser ist einfach der Unterschied zu meiner normalen Krankenkasse, die einfach da sich quergestellt haben. Deshalb, wenn ihr schwanger seid und diesen Podcast hört, bitte, bitte informiert euch und macht euch bewusst, was passiert, wenn ihr im Ausland seid, ja, und ihr vielleicht nicht zurückgeflogen werden konntet. Weil in meiner, ich bin gar nicht davon ausgegangen. Ich hatte das gar nicht ich hatte es gar nicht in meinem Kopf drin, dass da etwas schief gehen könnte, weil meine Schwangerschaft ja so traumhaft war bis zum Blasensprung. Und das ist etwas, was ich echt jeder Schwangere nur ans Herz legen könnte. Macht eine ADAC-Auslandsversicherung am besten, weil da habe ich wirklich die allerbesten Erfahrungen gemacht. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Die hätten mich auch zurückgeflogen, wenn es ärztlich erlaubt gewesen wäre. Aber war es leider nicht. Kann man
Und
ja auch
ein
verstehen, ne? Die müssen ja dann so eine ganze Neonatalstation quasi an Bord haben, falls die Geburt losgeht und man weiß ja nicht durch den Stress, durch das Fliegen, wie ist überhaupt das Druckverhältnis im Bauch, wenn du halt so wenig Fruchtwasser hast, kann ja dir keiner sagen, ne?
Ja. Und ich meine, zusätzlich zu dem, dass halt alles unglaublich viel gekostet hat, du konntest ja nicht mehr arbeiten in der Zeit. Hattest du eigentlich geplant, bis zum Termin zu arbeiten oder wie war dein ursprünglicher Plan
Nee,
gewesen und wie lief es
ich
dann?
wollte ja, wir wollten ja zurück nach Deutschland. Und im November oder im Ende Oktober nach Deutschland, also wirklich ein paar Tage nur vor dem Blasensprung und dann gemütlich in Deutschland gebären. Und ich bin ja auch noch in Deutschland gemeldet. Wir beantragen jetzt die Familienzusammenführung in Andorra, weil vorher wären wir einfach bis eigentlich jetzt in Deutschland, wären wir jetzt bis jetzt in Deutschland gewesen. Wir wären jetzt so um diese Zeit zurückgekommen.
Okay.
Und das hat leider nicht funktioniert. Aber ich bekomme jetzt deutsches Elterngeld. Die waren auch, es waren die, was man dann auch noch machen muss. Du musst ja dann zur Botschaft. Da musst du die spanische Geburt, die internationale Geburtsurkunde. Du brauchst einen Reisepass, damit du überhaupt das Land verlassen kannst für das Kind. All diese Dinge macht man sich vorher nicht bewusst, was halt eben passieren kann. Und wir hatten eine ganz tolle, liebe Frau, Eleanor Stewart, die uns pro bono geholfen hat, die gesagt hat, ich bin nicht so gut ruf mich an, möchtest du einen Kaffee trinken? Und ich glaube, das hilft dir auch nicht. Aber ich kümmere mich um die ganzen administrativen Sachen hier bei den Expats und bin dabei, Anwältin zu werden und bin hier wirklich super gut vernetzt. Ich besorge euch die Geburtsurkunde, ich gehe mit euch dahin, ich übersetze euch das alles und ich besorge euch den Reisepass, dass ihr ausreisen könnt mit dem Kleinen. Und das hat sie dann auch gemacht und das war wirklich super gut. Ja, das kam dann auch noch hinzu. Und da muss man sich um alles kümmern, weißt du, die Versicherungskommunikation, die Papiere, dann das irgendwie organisieren, dass das Finanzamt in Deutschland klar ist, dass ich gerade schon seit Monaten nicht mehr arbeiten kann, ne? Dass man da so eine kleine Pause einlegt mit Rentenzahlungen und so weiter und so fort, Umsatzsteuervorauszahlung oder Einkommensteuer, die Einkommensteuer habe ich noch weiter vorausgezahlt. Aber das waren alles Sachen, die halt eben nochmal on top hinzugekommen sind. Mit diesem kleinen, winzigen, immer noch 36 Wochen alten Baby.
Dinge, die
Oder
sowieso schon
31
möglich
Wochen alte
sind.
Baby, als der dann gerade geboren war. Das Woche 31 plus 3.
Also Dinge, die sowieso schon nervig sind, aber wenn man gerade ein Frühchen hat, noch nerviger sind. Ich erinnere mich beim ersten Teil hattest du am Anfang noch erwähnt, du warst, als der Blasensprung kam, noch mitten in deiner Feminine Awakening-Ausbildung und wolltest noch was Tolles über die Gruppe sagen. Daran erinnere ich mich noch. Das hast du gesagt, es wird zum Schluss
Ja,
kommen.
kannst du dir das vorstellen? Die waren, ach, das war der, die, also Diese Gruppe war so besonders, die haben mich wirklich durch die Zeit auch getragen und waren so so da. Und an dieser Stelle danke an euch alle. Die haben mir noch ein ganz süßes Paket geschickt, als ich den Blasensprung hatte, mit so einem ganz schönen Kaschmirschal von Achi oder Aschi, ich weiß nicht, wie man dieses Label ausspricht, damit ich mich geborgen fühle und getragen. Das war, kommen ja auch schon wieder die Tränen. Ich bin heute irgendwie nah am Wasser geworden. Also so ein Zusammenhalt unter Frauen zu erleben oder auch generell und auch die Hilfe, die ich über Social Media dann erfahren habe. Weißt du, ich hatte noch eine andere Ausbildung und da habe ich gesagt, ich kann die Ausbildung leider nicht mehr machen. Ich habe diesen Blasensprung, ich bin im Krankenhaus in Spanien. Wer möchte dabei bleiben? Ich mache einen extra Termin nur für euch. Wer möchte das Geld zurück? Und als Anreiz hat dann zum Beispiel Sarah Desai noch einen extra Workshop für die gegeben und so, um mich zu unterstützen, dass man da noch so ein kleines Goodie hat. Da gab es so viel Hilfe und Support unter Frauen und ich glaube, das ist eine ganz große Kraft, die wir haben. Also dieser Zusammenhalt, der wirklich unter Frauen entstehen kann. Ich habe mich sehr getragen gefühlt in der Zeit. Und mir hat das auch geholfen. Also manche haben gesagt, oh, willst du das denn, so viele Energien, dass da so viele an den Kleinen denken? Ja, mir hat das wirklich geholfen. Mir hat es geholfen, stark zu bleiben. Und ich habe mir vorgestellt, alle, die ihre Wünsche und da wurden Kerzen, manche sind zu Wallfahrtsorten gefahren, haben da Kerzen aufgestellt, Kerzen zu Hause, Mantren gesungen. Und ich habe mir vorgestellt, dass all diese Energie einfach zu Lukas fließt. Ich fange schon wieder an zu weinen. Und diese universelle Liebe von den vielen Frauen einfach dieses kleine Wesen einhüllt. Und in meiner Welt ist es so, dass er auch dadurch so stark geworden ist.
Ja.
Weil er einfach mit ganz viel Liebe in dieser Welt empfangen worden ist. Von uns, aber auch von anderen.
Ja.
Von meiner Gruppe, von Frauen, die ich noch gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Und das ist wirklich wunderschön. Oh, es tut mir leid, dass ich heute so viel weinen muss.
Das ist vollkommen in Ordnung und absolut willkommen hier. Ja. Gibt es abschließend noch irgendetwas, das du vielleicht anderen Frauen mit frühem Blasensprung mitgeben möchtest oder anderen Frauen mit Frühchen?
Also mit Blasensprung, redet viel mit den Kleinen, sagt ihnen, dass sie drin bleiben soll, macht Visualisierung, stellt euch zum Beispiel, wie ich zum Beispiel vor, dass sie in warmen, goldenen Wasser schwimmen und geschützt sind von einem blauen Licht. Vielleicht hilft das. Taucht so in diese innere Stille ein, wenn die Schmerzen durch die Katheter und oder Venenmittel oder die man sonst so auch noch bekommt, einfach zu stark sind. Ich weiß nicht, geht's dir auch so? Ich habe so einen Ort, wo ich mich so zurückziehen kann. Das ist die Basis des Ichs. Das ist ein wortloser, dunkler Raum eigentlich. Ja, es ist so ein, und da kann ich mich ganz klein konzentrieren. Und wenn die Schmerzen ganz stark sind, dann hat es dann halt geholfen, dahin zu gehen und dann irgendwie so zen zu sein. Macht Dinge, die euch ablenken. Ich habe alle Staffeln von Keeping Up with the Kardashians geschaut, weil ich einfach was brauchte, was anders war. Wo mein Gehirn einfach abschaltet. Also weiß ich bestens Bescheid über Khloe, Kim, Chris, Kylie, Kendall und Courtney. Verliert die Hoffnung nicht. Ja, vielleicht jeder Tag, den man noch weiterschafft, ist ja ein gewonnener Tag. Und das ist so großartig. Und wenn es soweit ist, dann kann die Geburt auch was Schönes sein. Ihr werdet eine ganz neue Stärke erleben. Und dann mit Frühchen, wenn das Frühchen da ist, es ist so eine harte Zeit. Und ich glaube, das Einzige, was einer durchträgt, ist echt Disziplin. Und zu wissen, weißt du, this too will pass. Auch das wird vorbeigehen. Es ist nur eine Zeit. Diese Zeit mag 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, 2 Monate, wie auch immer dauern. Aber auch das wird vorbeigehen. Es ist nur eine Zeit.
Ja, ich glaube, das ist mein meistgenutztes Lieblingsmuttermantra des
Ja,
Tüfer-Pass.
das braucht man danach auch immer wieder.
Ja.
Und jetzt ist es ja so, dass wir ein ganz normales Babyleben haben. Und das ist ganz schön nett. Weißt du, letzte Woche waren wir in Castel de Fels. Wir waren in Barcelona nochmal für Untersuchungen. Und es geht ihm weiterhin sehr gut. Wir müssen ständig jetzt nach Barcelona für Untersuchungen. Und wir haben in Castel de Fels, das ist in der Nähe von Barcelona, aber so ein kleiner ruhiger Ort am Strand und so, mit riesengroßem Strand und sehr vielen Familien haben wir gewohnt, und da waren wir noch nicht im Sprung 4, und er war super entspannt. Er hat total toll geschlafen, weißt du, so 4 Stunden, dann eine halbe Stunde getrunken, dann nochmal 3 Stunden. Das heißt, ich habe einfach 7 Stunden Schlaf bekommen in der Nacht. Er ist mit uns in dem Tragetuch, sind wir am Strand spazieren gegangen. Wir waren im Beachclub, und er hat sich das alles so entspannt angeschaut, und es ist so schön zu sehen, wie er so ein, ist ja auch so ein properer, großer, kleines Buddha-Baby. Und wie er dann da so sitzt mit seinen großen blauen Augen und sich die Welt anschaut und irgendwie dabei total entspannt ist, obwohl es ja wieder eine neue Umgebung ist. Und ich glaube, oder das ist für mich so schön zu sehen, dass er dieses Vertrauen hat und dann einfach nur uns braucht, um dann sicher der Welt zu begegnen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Aber noch zu aller guter Letzt, die Frauen, die interessiert sind an deiner Arbeit, wo können sie dich finden?
Also unter www.house-of-grace.de. Vielleicht können wir das ja auch, den Link in die Shownotes packen. Und dieses Jahr mache ich eigentlich so gut wie nichts. Es wird so ein paar kostenlose Sachen geben. Eine 45-Minuten-Yoga-Praxis, weil 1 Stunde kann Arno mit dem Klitsch spazieren gehen. Deshalb kann es nur 45 Minuten dauern. Das wollte ich demnächst machen, eine kleine Live-Praxis. Ab Oktober eventuell, ich muss mal gucken, wie es läuft, vielleicht auch wieder 1:1. Und was ich aber auf jeden Fall mache, ist meine Feminine Awakening-Ausbildung, weißt du, von dem, woran ich ja schon ein paar Mal erzählt habe, wo die Ausbildungsgruppe mich einfach auch so durch die Zeit getragen hatte, was einfach ein absolutes Herzensprojekt ist für mich. Ich habe la so lange mit meinem Frausein gehadert, und es hat so gedauert, bis ich mich gefunden habe. Und diese verschiedenen Aspekte und die verschiedenen Dozentinnen da zusammenzubringen, von Frauengesundheit mit der Caroline über Hormonen, wie kannst du dich ernähren zur Unterstützung deiner Hormone, aber auch Neotantra und Yoni-Ei-Praxis, Liebe, Sex, Partnerschaft. Eigentlich auch nochmal ein Thema, was man hätte nochmal streifen können, weil, also partnerschaftsmäßig war diese Frühchenzeit, und der Blasensprung war natürlich auch eine so unglaubliche Belastung. Weil die Angst ja immer, du gehst ja immer zu dritt ins Bett mit der Angst nämlich. Und wir haben sehr viel gestritten, und ich habe auch jetzt erst das Gefühl, dass wir wieder zueinander finden, 5 Monate danach.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Wird auch nochmal mit reinfließen in die Ausbildung, was uns dann geholfen hat. Aber auch Göttin, also wirklich ganz viele, das energetische Frau sein, weißt du, ich habe ja von den Visualisierungen gesprochen. All das kommt, fließt da auch natürlich auch mit rein, meine jetzigen Erfahrungen. Und das ist so eine holistische Ausbildung, die mich einfach selber total begeistert, merkt man vielleicht ein bisschen.
Ja.
Ach, und aber wenn jemand auch Frühchen hat oder Fragen hat oder auch Fragen zu dem, was ich gemacht habe, man kann mir immer schreiben, dazu muss man keinen Workshop buchen, sondern mir ist das total wichtig, in den Austausch zu gehen und auch zu helfen, wenn ich kann.
Ja, deine Webseite ist houseofgrace.de und auf Instagram findet man dich unter Sandra von Sabinski.
Genau.
Richtig, super. Packe ich also mal in die Shownotes. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Das war die Geburtsgeschichte von Sandra. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich darüber, wenn du den Podcast unterstützen könntest, wenn du eine Sternebewertung hinterlässt oder den Podcast abonnierst, dann hilft mir das einfach im Ranking der Podcast-Apps höher zu steigen, so dass mehr Personen auf diesen Podcast aufmerksam gemacht werden und über die unterschiedlichen Geburten lernen können. Wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, freue ich mich auch immer über eine finanzielle Unterstützung auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.